Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Phantomschmerz mit mir, Hi Happen.
Und mir, der Schredder. Vielen Dank an Tim für das Intro. Diese Folge läuft diese Woche ganz unter dem Thema Kampfsport und freut euch über lustige Anekdoten, Geschichten, vielleicht auch ein paar spannende Informationen und kleine Anekdoten aus dem Sportunterricht.
So, und ich melde mich auch offiziell zurück. Ich kann wieder reden. Hi, mein Piercing ist abgeheilt.
Bist du wieder aufgetaucht?
Ja, ich bin wieder aufgetaucht. Also es ist jetzt ein bisschen über eine Woche her. Nee, stimmt gar nicht. Bald 2 Wochen her. Ich muss morgen zum Schmuckwechsel. Ja, es ist so krass irgendwie, wie schnell das geht. Also ja, es ist halt Zungenpiercings verheilen halt einfach super schnell, weil es halt so im Mund ist mit Schleimhäuten und so. Aber ich bin sehr froh, dass ich wieder reden kann, vernünftig, ohne dass es mich nervt. Und ich kann auch wieder alles essen. Yay!
Und auch keine Entzündungen gehabt oder so? Alles gut gelaufen?
Nee, überhaupt nichts. Alles richtig gut gelaufen.
Und wie war sonst deine Woche?
Ach ja, ein bisschen durchwachsen. Also eigentlich relativ entspannt, weil ich ja halt momentan ganz offiziell frei habe. Und ich habe auch momentan sturmfrei, weil meine Eltern beide im Urlaub sind. Das ist eigentlich ganz entspannt, aber auf der anderen Seite bin ich auch momentan super gestresst, weil ich momentan so viele Dinge klären muss und mich um Sachen kümmern und organisieren und so. Und das stresst mich ein bisschen, weil ich damit völlig überfordert bin, erwachsen zu sein. Und naja, meine Eltern sind halt auch nicht da. Die können einem dann auch nicht helfen. So, sonst war das halt immer, wenn man irgendwas hatte, irgendwas klären musste, so, dann hat man halt nochmal nachgefragt von wegen, yo, kannst du mir helfen? Aber das geht halt irgendwie momentan nicht und das stresst mich momentan. Ja, und da hatte ich auch direkt erstmal noch meinen Hassmoment der Woche. Ich fahre nächste Woche in Urlaub und wir fahren halt nach Bayern und das ist ja dieses Risikogebiet für, ich weiß gar nicht, wie genau das heißt. Also Zecken können ja sowohl FSME übertragen als auch Borreliose und es gibt halt so Risikogebiete, wo besonders viele kranke Zecken sind. Und wenn man halt dahin fährt, muss man sich halt impfen lassen oder wäre es klug, sich gegen dieses FSME impfen zu lassen. Ja, und das wollte ich halt machen, weil ich ganz verantwortungsbewusst bin und so. Und dann hatte ich da vorletzte Woche beim Arzt angerufen und halt gefragt, wie das mit dieser Impfung ist. Und die Frau am Telefon war halt super entspannt und alles und meinte, ja, ach, kommen Sie einfach am Montag vorbei. Und ich war so, gut, okay, nicht mal einen Termin gemacht oder sonst irgendwas. Ich sollte einfach dann halt Montag vorbeikommen. Und dann stehe ich da Montag in dieser Arztpraxis und war so, hi, ich möchte mich gerne impfen lassen. Und das war dann einfach richtig kompliziert, weil, naja, woher sollte ich auch sowas wissen? Das ist das erste Mal, dass ich mich selbstständig um eine Impfung gekümmert habe, weil die letzten Impfungen halt, also jetzt bis auf die Corona-Impfung, aber die letzten Impfungen waren halt einfach so lange her, dass es immer noch meine Eltern für mich gemacht haben. Ja, und dann stand ich da und die Frau guckt mich an. Ja, Sie sind privat versichert, ne? Ja, dann müssen Sie Impfstoff selber kaufen. Ich so, wie selber kaufen? Und das war richtig nervig und keine Ahnung. Es hat mich so genervt, weil ich halt einmal umsonst zum Arzt gedackelt bin und da voll lange warten musste. Und dann hat die mir halt ein Rezept ausgestellt. Genau, und dann musste ich auch irgendwie, ich glaube, noch 20 Minuten warten, weil ja der Arzt noch das Rezept unterschreiben musste. Und dann musste ich halt mit diesem Rezept zur Apotheke latschen und mir da meinen Impfstoff kaufen, selber, aus eigener Tasche. Ganz hervorragend. Ich wollte mich halt, wie gesagt, einfach dann Montag impfen lassen und hätte ich mir dann direkt den Impfstoff gekauft, wäre das auch kein Problem gewesen. Und dann kamen die aber noch von wegen, dass es nämlich 14 Tage Abstand sein müssen zur Corona-Impfung. Hat mir auch keiner vorher gesagt. Und dann musste ich da heute nochmal wieder hin und heute war das dann auch alles kein Problem, aber irgendwie schon wieder so unnötig kompliziert, weil keiner daran gedacht hat, mir sowas vorher zu sagen. Ich meine, woher soll ich das denn wissen, dass ich mir den Impfstoff selber vorher kaufen muss? Das wusste ich einfach nicht. Ja, es war schon wieder so unnötig kompliziert, finde ich irgendwie.
Mhm.
Ja, aber jetzt bin ich geimpft, jetzt bin ich vorbereitet für den Urlaub. Und was war bei dir so los?
Ja, also erstmal, es war
unfassbar viel.
Allein wie viele neue Menschen ich letzte Woche kennengelernt habe. Und ich habe letzte Woche ganz viele Dinge gemacht, die ich vorher noch nie gemacht habe. Und ich muss ehrlich sagen, dass mir die letzte Woche vorkommt wie 3 Monate. Angefangen damit, ich hatte ja meinen Gerichtstermin, also meine Anhörung vor Gericht nach transsexuellem Gesetz für meine Namensänderung. Und das war einfach mega übertrieben. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte mich halt abends vorher mit Freunden getroffen. Wir haben einen geliebten Menschen verloren und haben dann wirklich fast die ganze Nacht auf der Straße gesessen und einfach nur geheult. Und irgendwie war das aber auch so ein krasser Moment, dass man gar nicht daran gedacht hat, dass man morgen einen wichtigen Termin hat. Und das war in dem Moment dann auch einfach egal. Auf jeden Fall war ich dann mega übernächtigt und bin dann da so hingeschlurft und war mega unmotiviert und hatte schon gar keinen Bock auf diese ganze, jetzt wieder meine ganze Geschichte erzählen, obwohl die das alles vorliegen haben, weil ich ja das schon alles mitschicken musste. Die haben ja so einen transsexuellen Lebenslauf schon. Aber nein, das muss man halt alles nochmal erzählen und nochmal und dann werden indiskrete Fragen gestellt und dann passiert im Endeffekt nichts. Nebenan war halt auch immer, ich weiß nicht, was da war, da wurden auf jeden Fall immer irgendwelche Zeugen aufgerufen und das war schon so eine richtig merkwürdige Atmosphäre, dass ich dachte, warum bin ich hier? Warum muss das sein? Dann wurde ich halt auch aufgerufen und bin dann in den Raum gegangen und es war so ein riesiger Raum. Ich musste mich in die Mitte setzen.
Oh nein.
Das war einfach übertrieben in diesem riesigen Saal. Es war so dumm. Echt,
ja.
Das kann nicht wahr sein, dass es da so ein Drama draus gemacht wird. Ah, das Problem ist halt immer, dass die einen so dastehen lassen, als wenn man vor dem Recht oder vor dem Gesetz keine vollwertige Person wäre. Und das hat die einem halt deutlich gezeigt, so, und das war ein bisschen anstrengend. Aber
genau.
Jetzt habe ich meine Berichte bekommen. Ich habe 2 GutachterInnen zugeteilt bekommen. Und dann, ganz coole Sache, ich habe ein neues Hobby für mich entdeckt. Und zwar hatte ich ja mal erzählt, dass ich als Schauspieler arbeite und unter anderem halt auch als Nichtspielercharakter mal irgendwo eingesetzt werde. Ich war letztes Wochenende eingeteilt für das Dungeon Crawl. Das ist so eine Art Lab-Veranstaltung. Da haben wir Goblins quasi gespielt und unsere Aufgabe war es, einfach zu kämpfen und zu sterben. Dafür mussten wir, also ich habe halt keine Kampferfahrung so mit Schwertern oder so, halt nur so, wenn wir mal gelabt haben oder so, das aber auch, ich war nie gut, so ich habe nie ganz begriffen, wie das funktioniert und so freikämpfen konnte ich halt irgendwie auch nicht so wirklich und dann haben wir uns davor halt noch mit dem Besitzer zusammengesetzt und der hat uns dann wirklich mehrere Tage richtig gedrillt, bis wir das konnten. Und jetzt haben wir das halt so beibehalten, dass wir das jetzt jede Woche machen und es macht unglaublich viel Spaß. Und im Endeffekt, ich hatte mega Angst irgendwie davor, weil ich irgendwie so dachte, scheiße, ich überstehe das bestimmt gar nicht. Und wenn wir irgendwie 3 Stunden spielen, dann wie soll ich diese 3 Stunden dann die ganze Zeit irgendwie, man hat halt nur eine gewisse Anzahl an Lebenspunkten und wenn ein Monster stirbt, dann ist es tot. Spieler sind halt kampfunfähig und Monster sterben. Dann war es aber so, dass wir einfach alle 15 Minuten sterben konnten und dementsprechend war das dann relativ entspannt. Ja, also ist schon ein witziger Job.
Ja.
Es macht auf jeden Fall Spaß, aber man unterschätzt immer, wie anstrengend es doch ist. Irgendwie so, du musst dann innerhalb von kürzester Zeit das neue Labyrinth auswendig lernen, die Showräume, die Geheimgänge, dann diese ganzen Sachen, die dich halt beeinflussen.
Das klingt auch richtig lustig, hätte ich auch Bock drauf.
Und vor allem einfach, du stehst da so in deinem, Goblin-Kostüm und denkst dir so, dafür bin ich bezahlt.
Geil.
Wo wir schon beim Thema Kampfsport wären. Heute wollten wir mal ein bisschen darüber berichten, was wir eigentlich so in unserer Freizeit machen. Und möchtest du anfangen?
Sehr gerne. Oh, es ist mir gestern aufgefallen. Ich bin jetzt tatsächlich bald seit 4 Jahren beim Karate. Es ist krass, wie schnell die Zeit vergeht. Es kommt mir nicht vor wie 4 Jahre. Ja, also ich habe im Oktober 2017 mit Karate angefangen. Ich habe tatsächlich vorher nie irgendwas mit Richtung so Kampfsport gemacht. Also ich hab früher alles gemacht. Also ich war immer beim Reiten, ich war ganz lange beim Turnen, Bogenschießen, keine Ahnung, was sonst noch alles, Tanzen. Und ich finde das total lustig, weil ich habe alles immer richtig gerne gemacht. Aber ich hatte nie so dieses eine irgendwie so, ich weiß nicht, ich kannte das halt so aus, vor allen Dingen aus der Grundschule, dass halt so bestimmte Leute mit bestimmten Hobbys so verknüpft sind. So hier die eine spielt Handball und die eine ist immer beim Tennis und was weiß ich was alles. Und das hatte ich halt früher nie. Und tatsächlich habe ich aber dann mit Karate angefangen und auch parallel dazu mit sehr vielen anderen Dingen aufgehört, weil mich dann das Karate tatsächlich so gepackt hat und so eingenommen hat irgendwie, also auf eine positive Weise. Ja, und wenn man dann halt 4-mal die Woche 2 Stunden trainiert, bleibt halt irgendwie nicht so viel Zeit für andere Sachen. Ja, aber ich habe da echt so meine Leidenschaft drinne gefunden und bin da jetzt auch sehr aktiv dabei. Und ich habe, also nicht, dass es wichtig wäre, aber das ist immer so die erste Frage, die man gestellt bekommt, so, und welche Farbe hat dein Gürtel? An dieser Stelle, er ist braun. Für alle, die sich da nicht so auskennen, es gibt halt verschiedene Gürtelfarben und du musst halt für jede höhere Gürtelfarbe quasi eine Prüfung ablegen und dann arbeitet man sich so nach oben. Und ich bin jetzt halt beim braunen Gurt, für den muss man insgesamt 3 Prüfungen machen. Also man macht quasi 3 Prüfungen, aber die Farbe verändert sich nicht, weil es ist immer ein bisschen irreführend, weil nämlich dieses Stufensystem sich eigentlich gar nicht an der Gürtelfarbe orientiert, sondern halt an dem Grad, in dem du gerade bist. Also es fängt halt mit dem 10. Q-Grad an und dann zählst du halt hoch. Also ich bin jetzt gerade 3. Q. Das heißt, wenn ich die nächste Prüfung mache, bin ich 2. und dann bin ich 1. Und dann kommt halt die Prüfung zum Schwarzgurt und dann bin ich halt 1. Dan Schwarzgurt und ab da geht es dann halt wieder hoch bis zum 10. Dan. Also so, das ist so das Konzept dahinter. Nicht mehr so ganz weit weg von Schwarz, aber ich glaube, das wird noch eine ganze Weile dauern. Vor allen Dingen, wenn ich jetzt halt demnächst bald irgendwann umziehe, muss ich mir halt auch ein neues Dojo suchen, also einen neuen Trainingsort. Also das mit dem Schwarzgurt dauert, glaube ich, noch ein bisschen. Mir ist aber gestern irgendwie nochmal so bewusst geworden, dass ich tatsächlich auch mich momentan bei Braun ganz schön wohlfühle. Also die Farbe Braun ist an sich jetzt nicht so meine Lieblingsfarbe, aber so von der Graduierung her finde ich das eigentlich sehr angenehm, weil man ist halt nicht mehr so der ganz blutige Anfänger. So, man hat schon ein bisschen Know-how irgendwie, aber trotzdem finde ich, wird nicht so viel von einem erwartet, weil man halt noch kein Schwarzgurt ist. So.
Aber fast, du bist einfach fast ein Schwarzgurt.
Ja, aber also zwei Prüfungen fehlen mir noch. Ich denke, bei uns sind demnächst auch wieder Prüfungen. Also demnächst mache ich nochmal wieder Prüfung. Aber ich fühle mich da momentan eigentlich ganz wohl. Weil irgendwie so, man ist, wie gesagt, man ist nicht mehr so der ganz dolle Anfänger, aber auch noch kein Profi. Das heißt, wenn man halt mal einen Fehler macht, ist es nicht ganz so schlimm, weil naja, man ist ja erst Braungurt, ne? Kann ja passieren. Ich habe irgendwie gefühlt in letzter Zeit sehr oft drüber gesprochen. Was ich total interessant finde, ist ja immer so, es gibt ja unfassbar viele verschiedene Kampfsportarten. Und dann kommt immer so die Diskussion auf, welche denn jetzt die sinnvollste ist, was man am besten machen sollte. Und was ich immer richtig schwierig finde, wenn mich dann Leute ansprechen von wegen, warum mache ich denn Karate? Warum mache ich denn nichts anderes? Von wegen, mit Karate könnte man sich ja auf der Straße gar nicht verteidigen. Und da kriege ich immer so eine Krawatte, wenn Leute damit ankommen, weil mich das richtig nervt. Weil ich mir so denke, ja, ich mache ja aber Karate nicht mit der höchsten Priorität, dass ich mich verteidigen kann. Also dieses ganze Selbstverteidigungsthema, ja klar. Natürlich, das ist ein Riesenvorteil. Und ich glaube schon, dass ich mich theoretisch besser verteidigen könnte als jemand, der jetzt keinen Kampfsport macht, ja. Aber ich mache das ja nicht zur Selbstverteidigung. Dann würde ich einen Selbstverteidigungskurs machen oder irgendwie sowas wie, keine Ahnung, MMA oder so, was halt ein bisschen, ich sag mal, straßenkampforientierter ist. Und naja, ich habe mich halt aus Gründen für Karate entschieden, weil es gibt halt, wie gesagt, so viele unterschiedliche Kampfsportarten, die aber, finde ich, alle so ihren Schwerpunkt irgendwie ein bisschen anders haben. So, Karate ist halt auch teilweise einfach sehr traditionell, was ich persönlich aber auch einfach sehr gerne mag. Und ja, es gibt diesen Selbstverteidigungsaspekt und auch wenn man sich die Geschichte des Karates anguckt, das ist ja eben dadurch entstanden, also halt eben das bestimmte Völkergruppen halt unterdrückt wurden und denen wurden halt die Waffen abgenommen und alles Mögliche und die wurden halt was, ja, mehr oder weniger versklavt. Und dann haben eben, daraus hat sich dann nämlich eben das Karate entwickelt, dass man eben, ja, versucht hat, sich zu verteidigen, erstens ohne Waffen und dann zweitens eben das zu üben, ohne dass auffällt, dass man übt zu kämpfen. Und daraus sind dann eben die Katas entstanden. Das ist eben eine der drei Säulen des Karates. Das sind eben diese Katas. Das sind so Formen wie so Choreografien. Die haben auch dann alle Namen und da ist dann genau vorgeschrieben, was du machen musst. Und das sind halt, ich sag mal, Aneinanderreihungen von Kombinationen von Techniken. Und dann lernst du halt diese Choreografie auswendig, um die Bewegungen einzuschleifen. Und dann hat man halt quasi diese Katas früher einfach als Tanz verkauft, so von wegen, nein, ich übe kein Kämpfen, ich tanze nur ein bisschen. Daraus ist halt eben diese Form der Kata entstanden und ich hatte irgendwann mal mit einem Bekannten eine Diskussion und dann kam er so von wegen, sei ja schwachsinnig Karate zu machen, von wegen, wenn ich auf der Straße angegriffen werden würde, ob ich denen dann erstmal eine Kata vortanzen würde. Da war ich so, Junge, du hast das Konzept nicht verstanden. Das ist nicht der Sinn von Kata. Es geht nicht darum, im Kampf diese Kata zu zeigen oder anzuwenden oder sonst irgendwas, sondern halt, das ist nur eine Übungsform, um die Bewegungen einzuschleifen und vor allen Dingen auch diese Kombination, weil eine einzelne Technik bringt dir halt meistens nicht viel. Also ja, ich kann dem Gegner einmal auf die Nase hauen, dann wird er vermutlich zurückhauen. Also eine einzelne Technik bringt mir meistens nicht viel. Deswegen werden halt immer diese Kombination von Techniken geübt und gerade beim Karate ist es halt eben immer dieses Zusammenspiel aus Block und Kontern, also halt Verteidigung und Gegenangriff. Dafür sind halt die Katas da. Wenn es mir darum ginge, einfach stumpf irgendwie Leute zu verprügeln, dann würde ich, keine Ahnung, halt wie gesagt irgendwie MMA oder Boxen oder Kickboxen oder sowas machen. Aber ich finde halt dieses Traditionelle im Karate auch einfach unfassbar schön und so diese Kata zu machen, das finde ich ist auch einfach auf seine eigene Art sehr ästhetisch. Ja, und was ich halt beim Karate auch unfassbar cool finde, ist halt einfach der Umgang miteinander, weil das halt eben auf einem unfassbar hohen Respektlevel alles passiert. Also das kennt man ja vielleicht auch so aus Film und Fernsehen, keine Ahnung, dass man sich halt immer voreinander verbeugt. Also vor jeder Übung verbeugt man sich voreinander. Man verbeugt sich immer einmal zum Sensei, bevor man eine Kata macht und so. Und was es halt auch gibt, ist dieses traditionelle Angrüßen vorm Training. Also dass man halt am Anfang halt einmal alle zusammenkommen und ja, dann auch mit Verbeugen und dann kniet man sich einen Augenblick hin und dann so eine ja, Art Mini-Meditation. Und dann wird sich nochmal verbeugt. Und also es wird sich ganz viel verbeugt immer. Und das kommt einem am Anfang. Ich weiß, dass mich das selber am Anfang ein bisschen verwirrt hat, als ich so gerade echt neu war. Aber irgendwie, ja, mittlerweile finde ich, gehört das total dazu. Ich finde es komisch, mit einem Partner zu trainieren, ohne mich vorher vor ihm zu verbeugen. Einfach, weil das so diese Respektbekundung ist. So von wegen, ich sehe dich, ich akzeptiere dich. Du bist jetzt mein Trainingspartner. Ich will dir nicht wehtun. Wir wollen zusammen schön miteinander trainieren. So. Das finde ich einfach richtig, richtig cool. Und das hat auch, finde ich, ganz, ganz viel mit Kontrolle und Selbstbeherrschung zu tun. Wir haben jetzt gerade, weil es nämlich jetzt so mit Corona wieder erlaubt ist, also es gibt nämlich auch halt, wie gesagt, es sind halt so drei Säulen, einmal eben die Kata, dann noch die Grundschule, also einfach die einzelnen Techniken zu üben. Und dann gibt es noch das Kumite, das ist halt Kampf- bzw. Partnerübungen. Und da gibt es dann verschiedene Abstufungen von oder so verschiedene Varianten. Und es wird halt, je höher dein Grad ist, desto freier wird halt der Kampf. Und quasi dann Highest Level zur Schwarzgurtprüfung musst du dann halt wirklich einen Freikampf machen. Also ohne Vorgaben, ohne alles. Ich bin jetzt gerade noch so, dass zumindest die Angriffe vorgegeben sind. Also dann, es gibt halt ein Prüfungsprogramm, wo dann drinne steht, wie der eine anzugreifen hat. Und dann musst du halt als Verteidiger abwehren, wie du möchtest. Ja, und wie gesagt, das wird halt immer freier mit der Zeit. Kumite mit 2 Meter Abstand geht halt leider nicht. Deswegen haben wir jetzt, ich glaube, bestimmt ein Dreivierteljahr gar kein Kumite gemacht. Nee, bestimmt länger. Ja, und jetzt so langsam ist es wieder okay. Und wir haben damit jetzt halt wieder angefangen. Und ich hatte vergessen, wie lustig das sein kann. Weil es einfach dieses Miteinanderarbeiten, finde ich, macht so unfassbar viel Spaß. Weil Kumite ist halt einfach, ja, es ist am Ende ist es ein Kampf, aber es bleibt durchgehend eine Partnerübung. Zu zweit. Kooperativ miteinander. Und auch wenn ich sage, okay, wir machen jetzt Freikampf, ja, ich möchte dich treffen und ja, okay, kann vielleicht auch wehtun, aber ich möchte dich nicht absichtlich richtig kaputt machen. So. Und das finde ich super cool. Und das ist ja auch so ein bisschen, das werde ich auch tatsächlich oft gefragt, weil das irgendwie so ein Mythos ist, der sich ziemlich wacker hält. Immer dieses, ja, ich habe mal gehört, wenn man Kampfsport macht und sich dann selber verteidigt, dass man dann dafür in den Knast kommt. Und wir haben da auch beim Training schon sehr oft drüber gesprochen. Es ist nicht so, dass du, sobald du Kampfsport machst, dich nicht mehr selber verteidigen darfst. Das ist totaler Schwachsinn. Wenn du angegriffen wirst und dich dann halt selber verteidigst, dann ist und bleibt es halt Selbstverteidigung, was halt nicht strafbar ist. Aber was ich halt auch persönlich so finde, ist halt einfach, je länger du dabei bist, desto besser solltest du dich selber unter Kontrolle haben und auch deine Kraft selber besser einschätzen können. Und dementsprechend solltest du dich halt eben selber verteidigen können, ohne den anderen kaputt zu machen. Also ich meine, du kannst ja auch eine Person bewusstlos schlagen, ohne sie ernsthaft zu verletzen. Das ist ja durchaus möglich.
Mm.
Oh, und da kommen wir, ich bin jetzt voll im Redefluss, da kommen wir zur nächsten Sache, was ich am Karate richtig cool finde. Wobei, das ist nicht nur Karate, das gibt es natürlich auch in ganz vielen anderen, vor allen Dingen in diesen traditionellen Kampfsportarten, die so aus dem asiatischen Raum kommen. Nämlich die Schwachstellen zu kennen. Also halt, dass du nicht einfach blindlings auf deinen Gegner einprügelst oder so, sondern halt wirklich ganz gezielt weißt, wo tut es weh, wo tut es besonders doll weh, wo muss ich hinhauen. Und es gibt so ganz viele so, ich weiß gar nicht, wie das heißt, so Druckpunkte, so Schmerzpunkte am Körper, wo es halt einfach unfassbar weh tut, wenn du da einfach nur mit dem Daumen drauf drückst.
Mhm. Damit haben wir gezielt gearbeitet. Also wir hatten so 12 Punkte, ich weiß gar nicht mehr genau, wie die hießen. Da haben wir dann teilweise wirklich auch nur gezielt mit den Daumen dann reingestochen.
Ich kriege da auch nicht mehr alle zusammen. Ich weiß, dass unterm Schlüsselbein ist einer, am Unterarm irgendwo ist einer, so zwischen den Armmuskeln, am Daumengelenk. Und also es gibt da ganz viele. Oder auch so unter dem Kieferknochen, so kurz unterm Ohr, da ist ein ich weiß gar nicht, wie das heißt, so ein ganz bestimmtes Nervengewebe, wo der Körper selber seinen eigenen Blutdruck misst. Und wenn du da halt draufhaust und den halt einen Augenblick, da halt ein leichtes Trauma drauf ausübst, geht halt der Körper einfach K.O. und denkt sich so, oh, wir haben keinen Blutdruck mehr, okay. Und solche Sachen halt. Also das heißt, dass du zum Beispiel mit einem sehr gezielten Handkantenschlag eben auf diesen Nervenpunkt, ja, wie gesagt, eine Person mal eben ausnocken kannst, ohne dass er da bleibende Schäden von hat. Also anders als wenn ich ihn jetzt zum Beispiel mit einem Baseballschläger einfach eins über den Schädel hauen würde. So dieses super gezielte, dass ich halt mir überlege, wo sind die Schwachstellen? Und das ist es halt auch immer beim, und das ist gerade für mich momentan sehr wichtig in meiner Prüfungsvorbereitung, weil ich halt eben dieses relativ schon freie Kumite habe. Weil also es ist halt immer, die Angriffe sind vorgeschrieben, das heißt, dein Gegner greift dann halt mit einer Technik an und ich muss dann halt blocken und kontern. Und das darf ich mir aussuchen. Und naja, wäre halt schon gut, wenn du dann in der Prüfung zeigst, dass du nicht einfach irgendwas machst, sondern halt, dass dein Konter gezielt ist, also durchdacht. Naja, wenn der Gegner so halb mit dem Rücken zu mir steht, wäre es halt einfach dumm, ihm einfach in den Rücken zu hauen. Ist halt viel sinnvoller, dann irgendwie so hinten in den Nacken oder sowas zu schlagen, wo es halt empfindlicher ist oder dann irgendwie, ja, wenn er so schräg zu mir steht, dass ich dann nicht einfach irgendwo auf die Rippen haue, sondern vielleicht, dass ich versuche, die Nieren zu treffen oder sowas. Es sind ja ganz, ganz viele Sachen. Wenn er jetzt frontal zu mir steht, nicht einfach irgendwo in den Bauch schlagen, sondern halt irgendwie Solarplexus oder so. Oder je nachdem, wie du halt, wie dicht du dran stehst, dass du halt nicht einfach mittig auf die Bauchmuskeln haust. Das bringt nämlich überhaupt nichts, weil da kann der andere halt dann seine Bauchmuskeln anspannen und dann passiert dann nichts. Sondern dass du halt wirklich ganz gezielt immer zuschlägst. Das finde ich auch irgendwie super cool. So dieses, ja, es ist so ein bisschen die Idee, dass du deinen Gegner mit theoretisch einem Schlag ausnocken könntest.
Wir haben zum Beispiel gelernt, dass wenn wir mit einem Betrunkenen begegnen oder einer Betrunkenen und die halt uns zu nahe kommen, wie wir beispielsweise gezielt auslösen, dass die brechen, dann musst du halt aufpassen, dass die dich nicht ankotzen. Aber so, dass man dann quasi allgemein gilt, also wir waren ja auch vorhin bei dem Thema, darf man überhaupt als Kampfsportlerin, darf man überhaupt kämpfen? Klar darf man sich verteidigen, dazu muss man, also du darfst dem anderen aber nicht bewusst jetzt gleich irgendwie töten oder die sonst was brechen.
Ja, schon klar. Ja, aber das meinte ich ja mit, dass du irgendwann lernen solltest, wie du Menschen nicht kaputt machst.
Genau, da geht prinzipiell die Regel. Wir hatten einen Polizisten als Trainer und der hat uns erklärt, also Hand, Faust ist immer leichte Körperverletzung, Tritte sind schwere Körperverletzungen. Also das vielleicht im Hinterkopf halten. Auf jeden Fall könnte man in so einer Situation halt irgendwas andeuten und oder manchmal, meistens sind die auch schon so fertig, dass du einfach nur gezielt über den Schlüsselbein in diese, man kennt diese Kuhle, einfach gezielt reinstechen musst und dann brechen Betrunkene.
Klingt jetzt makaber, aber ich habe irgendwie Lust, das auf der nächsten Party mal auszuprobieren.
Ja, und allein für solche Sachen ist es einfach mega spannend. Also, was man alles so für kleine Details lernt, das begleitet einen echt irgendwie auch das ganze Leben. Und es ist halt, es gibt einen einfach auch so eine gewisse Selbstsicherheit, wenn man durchs Leben geht.
Ja.
Also ich bin jetzt allgemein keine Person, die Angst hat, nachts durch die Straßen zu gehen, weil eigentlich sind die Menschen eher so eingestellt, dass die Angst vor mir haben. Deswegen mache ich mir da eigentlich keine Gedanken. Aber das gibt einem dann doch irgendwie eine gewisse Sicherheit, wenn man irgendwie weiß, dass man kämpfen kann, beziehungsweise
ja,
irgendwie so ein bisschen auch auf seinen Instinkt vertrauen kann, weil im Endeffekt weißt du, wenn du angegriffen wirst, in dem Moment schaltet dein Gehirn ab, aber du kannst dich instinktiv irgendwie sicher verteidigen.
Ja, ich sehe das genauso wie du. Auch wenn man dann irgendwie, wenn man sich verteidigen muss, jetzt keine perfekten Techniken anwenden kann oder das auch dann, ich sag mal, im Schreck auch so nicht hinbekommt. Ich glaube aber schon, und das ist auch total interessant, das ist die nächste Top-Frage, wenn ich halt erzähle, dass ich Karate mache. So von wegen, ja, und glaubst du, dass du dich auf der Straße besser verteidigen könntest? Da denke ich mir mal so, ja, also wie gesagt, jetzt perfekt ausgearbeitete Techniken vielleicht nicht, aber ich glaube, dass man schon so mit der Zeit so gewisse Instinkte entwickelt und auch einfach ein Gefühl dafür bekommt, wie das so im Allgemeinen funktioniert und auch einfach, du weißt einfach, welche deiner Körperstellen besonders empfindlich sind, was du besonders gut schützen musst. Ich glaube, du entwickelst auch einfach andere Reflexe, also dass du vielleicht einen Angriff schneller verorten kannst. Und was ich glaube, was der größte Vorteil ist, dass du dann nicht so schnell in Panik verfällst, einfach weil du, glaube ich, den Schreck schneller überwinden kannst, weil ich meine, es ist auch einfach, ich sag mal so, jeder, der schon mal einen Schlag ins Gesicht bekommen hat, weiß, wie weird sich das beim ersten Mal anfühlt. Ja, ich habe beim Training auch schon mal einen Schlag ins Gesicht abbekommen, also es war dann zwar aus Versehen, aber ich weiß, wie sich das prinzipiell anfühlt. Und dass du dann vielleicht nicht so vertattert bist und erstmal in so eine Schockstarre fällst, sondern halt schneller wieder reagieren kannst. Also ich glaube, das ist eher so der größte Vorteil, dass du halt einfach dieser Situation schon mal ausgesetzt gewesen bist, dich verteidigen zu müssen.
Ja, also ich sehe tatsächlich den größten Vorteil darin, dass man eine ganz andere Art hat, an den Kampf ranzugehen. Also du gehst nicht Kraft gegen Kraft, sondern es geht ja darum, dass du die Kraft des Gegners umlenkst. Und das gibt dir einfach einen unglaublichen Vorteil, weil du ihn ja quasi mit seinen eigenen Kräften überwindest durch beispielsweise irgendwelche Hebeltechniken oder so. Das sind ja alles, das geht ja alles immer von dem anderen aus. Du bist ja quasi, du reagierst ja darauf. Das ist ja, man nennt es auch die sanfte Technik, also die nachgebende Kunst. Und da geht es halt ganz viel darum, einfach den Gegner mit seinen eigenen Waffen zu schlagen.
Genau, und was ich nämlich noch gerade sagen wollte, dass man irgendwann so ein Gefühl dafür bekommt, wie Körper im Allgemeinen funktionieren, das hatte ich eine Zeit lang ganz extrem. Also irgendwie mittlerweile ist es ein bisschen besser geworden von meinem Gefühl her. So, wenn ich mit meinem Freund zusammen rumgealbert habe, dass ich dann zwischendurch echt Angst hatte, ihm irgendwie ernsthaft weh zu tun, weil man halt, naja, wenn er mich halt festhält und kitzelt, fange ich halt an, ihm die Finger auseinander zu biegen. Und ich habe irgendwie immer auf den Tag gewartet, dass ich ihm dabei versehentlich meinen Finger einfach breche.
Ja.
Oder auch, was ganz Schlimmes, ich hasse es, wenn Leute sich von hinten so anschleichen und einen dann kitzeln. Nicht, weil das irgendwie super unangenehm wäre, sondern einfach, weil ich diesen Reflex, dann den Ellenbogen nach hinten zu ziehen, einfach schon so drinne habe. Und ich warte immer noch auf den Tag, dass ich meinem Freund mal irgendwie die Nase breche oder so, weil ich halt komische Reflexe entwickelt habe. So, dass er dann plötzlich irgendwie meinen Ellenbogen irgendwie im Gesicht hat oder so.
Das hatte ich in der Schulzeit auch total oft, dass man mit Freunden halt einfach dadurch, dass es halt irgendwie so internalisiert ist, einfach auch gerne mal irgendwie den einen geworfen hat oder dann so einen Armhebel aus Reflex einfach gemacht hat. Also manchmal überkommt es sein. Ich habe zum Beispiel auch jedes Mal, wenn mir jemand die Hand gibt, ist ja jetzt mit Corona nicht mehr so oft, es gibt diese Technik, dann greifst du den Daumen und ziehst den anderen zu Boden. Da hast du halt auch diesen Druckpunkt, den du halt am Daumen machst und ich habe das immer im Kopf, immer. Ich habe mir damit auch keine Freunde gemacht.
Ja, aber guck mal zum Beispiel das mit den Griffen und Hebeln, das wollte ich nämlich auch noch sagen. Das ist, glaube ich, auch so, was du weißt. Weißt halt einfach, auch wenn du jetzt keine ausgearbeitete Hebeltechnik anwendest oder so, trotzdem weißt du ja, wie du Arme verdrehen kannst. So, weißt du, wie Hebel allgemein funktionieren. Und das finde ich zum Beispiel so total interessant, auch wenn man halt irgendwie unterwegs ist oder so, irgendwie feiern ist oder so. Also nicht, dass ich jetzt so oft feiern gehen würde, aber so einfach vom Konzept her, dass wenn dich jemand anpackt, dass du den dann loswerden kannst. Und ich glaube, das ist tatsächlich auch was du schnell drinne hast, so als Reflex einfach, wenn dir jemand zum Beispiel irgendwie die Hand auf die Schulter legt oder so oder, keine Ahnung, dich halt irgendwie anders festhältst, dass du halt einfach weißt, wie du aus diesem Griff rauskommst, weil das halt ein total großer Teil auch von diesen ganzen Hebelsachen ist, dass du halt einfach, ja, wenn jemand jetzt zum Beispiel dein Handgelenk festhältst, dass du weißt, wie du da rauskommst, einfach weil du weißt, wie man Arme verdrehen kann. Weißt du, was ich meine?
Ja, genau. Du weißt halt, wo die Schwachpunkte sind und wo, in welche Richtung du drehen musst. Und das ist halt schon ganz spannend. Welche Techniken macht ihr alle? Ihr macht auch Tritte und Schläge, richtig? Also nicht so wie beim Judo, dass man da irgendwie nur so...
Ja, und das meinte ich ja mit, es gibt so viele verschiedene Kampfsportarten, die ihre Schwerpunkte überall anders haben. Wobei aber Karate tatsächlich relativ viel von allem hat. Also Hauptmerkmal sind tatsächlich Tritte und Schläge, ja. Wir haben aber auch viele Würfe, wobei die eigentlich nicht wirklich fester Bestandteil sind. Und halt so Variationen, also so Sachen wie Handkantenschläge und so, ist halt auch mit dabei. Oder halt, dass du irgendwie greifst und schlägst gleichzeitig, so Kombinationssachen. Und also nochmal zu den Würfen. Also ich habe innerhalb meiner Karate-Karriere einmal das Dojo gewechselt. Und jetzt im neuen Dojo, da bin ich halt seit Corona angefangen hat, deswegen ist es ein bisschen schwierig. Aber im alten haben wir tatsächlich auch, da hatten wir auch dann diese geilen, weicheren Matten. Da haben wir tatsächlich relativ viel auch Würfe gemacht und halt so Hebeltechniken und sowas. Aber eigentlich immer nur als Anwendungsbeispiel zur Kata. Also im Kumite wird, glaube ich, soweit ich weiß, nicht geworfen. Aber es geht halt auch immer um die Anwendung der Kata. Also du hast halt deine Kata, also deine Choreografie, deinen Ablauf, was weiß ich was. Und das sind halt aneinandergereihte Techniken. Und es ist wichtig, dass du weißt, was du da machst. Also dass du nicht nur irgendwelche komischen Bewegungen machst, sondern du musst wissen, was du in der Anwendung gerade machen würdest, um die Technik richtig ausführen zu können. Und gerade in den Katas sind unfassbar viele Würfe auch mit bei. Und das ist irgendwie super interessant, finde ich. Und wie gesagt, im alten Dojo haben wir das dann noch öfter gemacht, dass unser Trainer das dann halt gezeigt hat, was das für Würfe sind. Mhm. Und es war immer ganz lustig, weil er hat dann halt sich immer so zum Dinge vorne zeigen, hatte sich immer bestimmte Leute rausgesucht, je nachdem, wo halt so deine Schwächen und Stärken liegen. Und für Würfe hat er meistens gerne mich genommen, weil er halt, naja, ich bin jetzt nicht so zerbrechlich. Ich bin aber immer noch im Verhältnis zu ihm leicht genug gewesen, dass er mich bequem werfen kann. Ja, also im alten Dojo wurde ich sehr oft durch die Gegend geworfen von meinem Trainer, einfach weil er das halt dann den anderen zeigen wollte. Irgendwie war es manchmal auch sehr schmerzhaft, aber es war auch oft sehr lustig.
Also ich habe Jiu-Jitsu gemacht, das ist quasi die Urkampfsportart, die Samurai damals gemacht haben. Das ist noch so das, was am ehesten daran grenzt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und hatte ich ja vorhin schon gesagt, ist die sanfte Technik die nachgebende Kunst. Also es geht quasi um waffenlose Selbstverteidigung. Dabei ist es aber egal, ob dein Gegner eine Waffe hat oder nicht. Also das war halt für uns immer total spannend, wenn wir Vorführungen oder so gemacht haben, haben wir halt immer viel mit Pistolen und so gearbeitet. Und macht halt sehr viel Spaß. So. Wir haben auch Kata gemacht, aber sehr selten. Der Fokus war wirklich auf Schlag, Tritt, Stoß, Wurf, Hebel, Würgetechniken. So, das war das, was bei uns halt sehr viel vertreten war. Also wir haben ganz viel Hebeltechniken, diese Druckpunkte und alle möglichen Würfe gemacht. So, das und dann mit Waffe, ohne Waffe, mit Stöckern, ohne Stöcker und dann halt dieses Prinzip, nicht Kraft gegen Kraft, sondern die Kraft des anderen halt weitergeben. Wir haben sehr viel so Rollen und Falltechniken und sowas. Also gerade am Anfang machst du halt sehr, sehr viel Fallschule. Und das ist echt was, was mich, glaube ich, im Leben echt richtig weiterbringt, dass du dich halt in jeder Situation irgendwie abrollen kannst.
Ja.
Oder halt weißt, wie du vernünftig fallen kannst und so. Und bei uns heißt der Zweikampf, also dass man halt gegeneinander antritt, heißt Randori. Ich habe keine Ahnung, was die Übersetzung ist.
Oh, das ist lustig. Das haben wir früher auch manchmal gemacht. Also es hieß bei uns dann einfach freies Randori. Ist halt einfach,
genau.
Ich glaube, einfach freier Kampf. Ja, witzig. Ja, das gab es bei uns auch.
Man startet quasi aus der Position, dass man halt sich gegenübersteht. Man versucht halt, den anderen in einen Wurf zu kriegen. Also erstmal halt gezielt Tritte zu setzen, dann dem irgendwie ins Revers zu greifen und den anderen zu werfen. Und dann entweder hat man ihn dann direkt in einem Haltegriff oder man muss halt, macht im Boden weiter, dann ist es ein Bodenrandori, bis halt der andere, ich glaube, 10 Sekunden auf dem Rücken liegt und kampfunfähig ist. Wie ist das eigentlich bei euch mit den Gürtelfarben? Das ist ja unterschiedlich als bei uns.
Ja, also im Grat gibt es keine Zwischenfarben oder keine Zwischengurte. Und du fängst halt auch mit Weiß an. Es gibt aber das macht man eigentlich eher bei Kindern, dass du auch für den weißen Gurt schon eine Prüfung machen kannst. Also wie gesagt, es ist eher so für Kinder. Und also ich zum Beispiel habe es halt einfach übersprungen. Und dann kommt halt Gelb, Orange, Grün, dann Violett. Violett 2, also du machst halt für Violett auch wieder 2, beziehungsweise das ist auch wieder sehr unterschiedlich, Violett oder Blau, also in manchen Dojos wird auch ein blauer Gurt dann vergeben oder jetzt ist es, glaube ich, erst ein violetter und dann ein blauer ist oder so, ist aber egal, und dann halt die 3 braunen Gurte.
Genau, bei uns ist es halt, ab dem grünen Gürtel gibt es keine Zwischenprüfungen mehr, dann kommt Blau, dann kommt Braun, dann kommt der erste dann Schwarz und dann gibt es halt die vielen Schwarzgurtprüfungen und ich meine, dass irgendwann, ich glaube nach dem 6. oder 7. kommt ein roter Gürtel. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, ob das immer nur so ein Mythos war oder ob das so ein westliches Weltding ist. Mit Gürtelfarben ist es allgemein so, das sagt nichts darüber aus, wie gut du bist.
Nein, überhaupt nicht. Bei uns gab es regelmäßig Prüfungen, aber es war jetzt nie so, dass das im Vordergrund stand. Also mein alter Trainer hat das schon so genutzt, um uns auch ein bisschen so zu pushen, dass du halt, naja, weil es ist halt schon ein Erfolgserlebnis, wenn du dann halt den neuen Gürtel trägst und eine neue Farbe hast und du ja auch weißt, dass du dann dadurch von anderen anders wahrgenommen wirst. Also das ist schon ein großes Erfolgserlebnis, aber daran wird nicht festgemacht, wie gut du bist. So. Und das meinte ich ja vorhin. Ja, man wird zwar immer nach seiner Gürtelfarbe gefragt, aber im Grunde ist es nicht so wichtig, weil, und das ist wieder das Schöne, finde ich, wieder dieses Respekt-Ding halt beim Training sind halt alle gleich, deswegen, ich weiß nicht, welche Farbe hatten eure Anzüge?
Unsere waren alle weiß.
Ja, okay, ja, unsere sind auch alle weiß und das ist halt auch so dieses traditionelle Ding, das ist halt...
Ja, das ist, ich finde das so ästhetisch.
Ich finde das so cool. Alle kommen halt in weißen Anzügen und zack sind alle Sachen, dein gesellschaftlicher Stand, dein Beruf, dein Vermögen, dein keine Ahnung was ist, alles hinfällig, weil alle halt gleich sind, weil alle halt diesen weißen Gi tragen. Und auch wenn du dann zwar die Unterscheidung durch deinen Gürtel hast, ist es aber trotzdem nicht, dass du respektlos gegenüber einem niedrigeren Gurt bist oder so. Wir hatten schon Ewigkeiten her, da war mein Trainer irgendwie krank oder konnte nicht oder so und dann hat ein anderer Schwarzgurt bei uns Vertretung gemacht. Also wir waren auch nur zu dritt dann insgesamt. Und er war so, ja okay, ich bin zwar jetzt spontan eingesprungen, aber hey, ich bin nicht euer regulärer Trainer. Ich bin zwar Schwarzgurt, ihr seid 2 Braungurte. Lasst uns trotzdem die Gürtel abnehmen. Und dann haben wir halt, ohne Gürtel trainiert. Also wir haben dann wenig Karate gemacht, wir haben eigentlich eher so ein Full-Body-Workout gemacht, das war auch krass. Fand ich aber von ihm irgendwie total, also irgendwie so super, super sympathisch, dass er sagt, so okay, ich bin zwar jetzt als Trainer hier, aber ich stelle mich nicht über euch, deswegen nehmen wir jetzt die Gürtel ab, damit wir wirklich alle gleich sind und halt auf Augenhöhe miteinander trainieren können. Das fand ich so cool, das hat mich so beeindruckt irgendwie.
Das ist echt cool. Aber man unterschätzt es auch. Also es ist im Endeffekt doch relativ wenig Kampf und viel Krafttraining, viel Körperarbeit. Man lernt halt auch nochmal ganz andere Sachen. Es ist nicht nur, dass du dich zu verteidigen lernst, sondern es ist einfach auch, du hast den Respekt vor dem Umgang, du hast die eigene Charakterstärkung und damit halt auch mehr Selbstbewusstsein, Selbstbeherrschung.
Ja, ganz, ganz viel.
Und vor allem Krafttraining. Ganz viel Krafttraining und Ausdauertraining. Es ist so viel mehr, was man aus dem Kampfsport halt mitnimmt.
Ja, also der Kampfanteil wird dann, wenn man das so in seiner Gesamtheit betrachtet, irgendwie erschreckend klein, finde ich.
Ja, und deswegen finde ich dieses Klischee, dass man sagt, oh, Kampfsport, du machst bestimmt voll aggressiv, im Gegenteil.
Ja, wenn du ein Aggressionsproblem hast, dann machst du keinen Kampfsport. Oder zumindest nicht diese traditionellen Kampfsportarten.
Es wurde bei uns immer gleich am Anfang gesagt, von wegen, wenn ihr hier seid, um euch zu prügeln oder weil ihr kämpfen wollt oder so, dann geht zum Boxen.
Ja, genau.
Oder macht MMA oder so, dann seid ihr hier falsch.
Ja, war bei uns auch immer so. Du lernst dich selber dabei irgendwie, finde ich, nochmal so ganz anders kennen und so, dass man da so dabei immer so auf sich selber konzentriert ist, das finde ich irgendwie auch cool, weil du halt permanent an dir selber arbeitest und so diese Kontrolle und diese Selbstbeherrschung und auch einfach, ich habe dadurch ein ganz, ganz anderes Körpergefühl entwickelt. Also ich hatte vorher schon durchs Turnen ein relativ gutes Körpergefühl, hätte ich jetzt behauptet. Aber irgendwie hat sich das durchs Karate nochmal ganz, ganz stark verändert irgendwie. Einfach weil du deinen eigenen Körper besser kennenlernst. Du weißt halt, wo deine Schwächen sind, aber auch, wo deine Stärken liegen so. Und auch einfach zu merken, was du mit deinem Körper alles machen kannst. Wie viel du doch noch erreichen kannst. So, das finde ich irgendwie. Ich weiß halt von mir selber, dass ich einer Person, die jetzt nicht unbedingt 3 Meter groß ist, dass ich den meisten Leuten bequem ins Gesicht treten könnte, wenn ich es wollte. Mhm. Einfach, weil ich es halt von der körperlichen Leistung her hinkriege. So, das ist halt einfach. Ich bin regelmäßig fasziniert davon, was mein Körper alles leisten kann. Und das, glaube ich, ist auch nochmal ein großer Aspekt, wenn man jetzt nochmal über Selbstverteidigung redet, dass, glaube ich, deine eigene Haltung sich einfach ganz anders oder ganz doll verändert, dass man vielleicht auch gar nicht unbedingt dann in diese Situation überhaupt kommt, weißt du? Wenn du selber so viel Selbstbewusstsein ausstrahlst oder so eine starke Haltung hast, dass du halt einfach gar nicht erst angegriffen wirst, weil du halt nicht in dieses Opferbild passt. Und ich glaube, das ist, gilt jetzt vielleicht eher so für mich, ich sag mal so halt ein junges Mädchen, ne, auf der Straße, alleine, mit irgendwelchen komischen Typen, ne, kennt man ja, dass man dann, dass ich vielleicht potenziell weniger oder tendenziell das Risiko sinkt, dass ich angegriffen werde, einfach weil ich eine andere Ausstrahlung habe. Weil ich selber von mir weiß, dass ich kein Opfer bin, so, weil ich mich verteidigen kann. Und ich glaube, das macht auch nochmal viel aus.
Ja, Charakterstärke.
Ja, genau.
Das ist schon echt ein faszinierender Sport. Ich finde es richtig schade, dass ich es nicht mehr machen kann.
Ja, es ist echt schade. Wobei ich auch das bei uns im Dojo eigentlich echt cool finde. Wir waren schon immer, also auch im alten Dojo, immer eine sehr gemischte Gruppe. Also, ja, halt Leute wie ich, sehr jung und halt fit, aber auch ältere Leute. Und bei uns, das war halt immer Breitensport, kein Leistungssport. Also wir hatten so zwar so die Mädels so in meinem Alter, wir waren auch ein paar Mal auf Wettkämpfen. So, wir wurden schon sehr auf Leistung gedrillt, aber trotzdem war es immer noch Breitensport. Das heißt, es waren auch so unterschiedliche Leute und da hat halt jeder so seine Wehwehchen. Und dann jetzt einer aus, der bei uns jetzt momentan viel mittrainiert hat, ich weiß nicht, was genau er hat, irgendwie eine Nervenschädigung an der Wirbelsäule oder irgendwie so. Und irgendwie hat er halt dann immer mit dem einen Bein halt Probleme, weil das irgendwie so halb taub ist oder so. Aber ja, der ist trotzdem dabei, der trainiert trotzdem mit. Der trainiert da halt so ein bisschen drumrum. Aber ich finde es cool, dass er sich davon dann trotzdem nicht abhalten lässt. Es wird halt akzeptiert, dass er halt so seine Schwächen hat. Und er muss halt da, wie gesagt, so ein bisschen drumrum trainieren. Aber auch mein Trainer weiß das ja zum Beispiel so. Ne? Und ich weiß gar nicht, worauf ich hinaus wollte. Gemischte Gruppe.
Bei mir war tatsächlich das Problem, dass ich mir das selber nicht eingestehen konnte. Also mein Trainer hat dann gesagt, also es war ja klar, dass ich was mit dem Rücken habe und meinte dann immer, ja, mach mal die und die Übung nicht mit. Und ich so, ach Quatsch, das geht schon und habe das dann trotzdem immer gemacht. Und ich bin halt fast jede Woche mit irgendeiner neuen Verletzung rausgegangen, weil ich halt einfach meine eigene Grenze nicht akzeptiert habe. War nicht so cool. Das war auch immer das Erste, wenn ich irgendwo zum Arzt gegangen bin, war es immer, ja, Sie haben Rückenbeschwerden, machen Sie mehr Sport. Und dann meinte ich, ich mache Sport. Was machen Sie für Sport? Kampfsport. Ja, dann hören Sie damit als Erstes auf.
Ach, toll, super.
Danke für gar nichts. Gibt es so beispielsweise irgendwelche coolen Anekdoten vom Kampfsport oder so bei dir?
Doch. eine Geschichte, das war ziemlich lustig. Also im alten Dojo hatte ich einen, also Peter hieß der, keine Ahnung wie alt, aber deutlich älter als ich, hat auch eine eigene Familie und alles. Und mit dem habe ich immer sehr viel zusammen trainiert, weil wir irgendwie auch so sehr auf einem Level waren, hatte ich das Gefühl. Wir haben auch viele Prüfungen immer zusammen gemacht. Er war ein bisschen größer als ich, aber so von der körperlichen Fitness her waren wir relativ ähnlich so. Genau, und der war immer so mein Trainingsbuddy, war auch immer cool. Genau, und wir hatten einmal, also wie gesagt, das war noch im alten Dojo und dann hatte mein Trainer oder mein ehemaliger Trainer so ein kleines Grillfest organisiert. Und er wollte an dem Abend halt auch Prüfungen machen, also quasi erst Prüfungen und danach halt zusammen grillen. Oder irgendwie so war das halt gedacht. Und er hat aber halt nicht direkt geäußert, dass das Prüfungen sein sollen oder dass wir Prüfungen machen werden. Er hat halt allen gesagt, dass sie bitte ihre Gieß mitbringen sollen. Und naja, also ich habe das halt dann schon verstanden, dass wir Prüfung machen werden. Aber Peter hat das halt irgendwie nicht mitgeschnitten, dass wir Prüfung machen. Genau, wir hatten nämlich erst gegessen und danach halt Prüfung. Und naja, irgendwann kam halt so von wegen, ja okay, dann geht euch mal bitte alle umziehen. Wir fangen jetzt mit der Prüfung an. Und Peter stand da so, wie Prüfung? Was Prüfung? Ja, was glaubst du, wofür du deinen Gi brauchst? Ach, ich dachte, wir trainieren noch zusammen. Nee, wir machen jetzt Prüfung. Ja, ich habe aber schon 2 Bier getrunken. Und das war super lustig, weil er halt schon angetüdelt war und ein bisschen davon überrumpelt war. Und dann hat er mit ein bisschen Alkoholintus diese Prüfung abgelegt.
Und bestanden?
Ja, er hat bestanden. Es war auch alles in Ordnung. Er konnte sich zusammenreißen, aber es war sehr lustig. Oh, oder das eine Mal, wo mir mein Trainer versehentlich eine blutige Lippe geschlagen hat.
Oh!
Ich weiß gar nicht mehr. Irgendwas wollte er halt zeigen. Und er hat sich halt mit der Distanz ein bisschen verschätzt und keine Ahnung, ich weiß nicht gar nicht mehr, wie das genau passiert ist. Auf jeden Fall hatte ich dann eine blutige Lippe. Das war auch witzig. Wobei sowas eigentlich, also ja, sowas passiert halt mal. War auch gestern Abend, also ich war gestern Abend beim Training und es war auch wieder lustig. Wir waren nur zu dritt. Die mit mir zusammen trainiert hat, die ist manchmal ein bisschen düspaddelig. Und also sie ist 2 Gurte unter mir. Ist auch lustig, weil sie hat vor mir angefangen und ich habe sie tatsächlich irgendwann einfach überholt. Ja, und wir haben halt zu zweit die ganze Zeit Kumite gemacht, weil sie das halt für ihre Prüfung ganz doll üben musste. Und dann haben wir halt im Umkehrschluss auch nochmal mein Kumite gemacht. Und dann sollte sie mich halt angreifen. Und es gibt eine so eine Technik. Eintritt. Ich persönlich mag ihn auch überhaupt nicht. Liegt auch daran, dass ich es nicht kann. Und der kann, wenn er gut ist, kann der richtig Schaden machen. Aber so 90% aller Karateka können ihn auch einfach nicht. Und ja, und dann musste sie mich mit dieser Technik angreifen. Und das ist halt, das ist schwer zu erklären. Man steht sich halt gegenüber und dann drehst du dich quasi erstmal einmal um 180 Grad, trittst dann von dir aus gesehen nach hinten, also nach vorne zum Gegner und machst dann noch eine 180-Grad-Drehung, dass du insgesamt halt dich einmal ganz rumdrehst. Und als Verteidiger ist es dann halt auch wichtig zu wissen, mit welchem Bein er das macht, weil du musst dann zu einer bestimmten Seite rausgehen, weil du nämlich sonst voll in den Tritt reinrennst. Und naja, sie wollte mich halt angreifen und sie hat dann leider falsch rumgedreht. Also sie hat auch einfach die Technik falsch gemacht. Und naja, ich bin halt nach links rausgegangen, wie ich es halt gewohnt bin und sie hat mich voll erwischt. Also es war nicht schlimm, weil also hinter dem Tritt war halt auch nicht wirklich Kraft, aber halt voll links auf den Hüftknochen. Und dann irgendwie so 5 Minuten später habe ich dann mit meinem Trainer zusammen irgendwas gemacht und ich war Angreifer und er Verteidiger und er wollte halt, ich weiß gar nicht, was genau überhaupt sein Plan war, er wollte irgendwas ausprobieren und hat sich dann aber halt irgendwie vertan, ich weiß nicht, wie das passieren konnte. Auf jeden Fall hat er mir dann voll mit der Faust auf den rechten Hüftknochen geschlagen.
Oh.
Ich glaube, er hat sich mehr wehgetan. Und er stand da und war super unzufrieden mit sich selber, weil halt das, was er machen wollte, nicht funktioniert hat. Und Andi stand da so, ach, kein Ding. Kathi hat schon auf die andere Seite gehauen, ist jetzt ausgeglichen. Ja, also sowas passiert halt mal. Ach, ich hatte, also wie gesagt, wir haben jetzt lange kein Kumite gemacht, deswegen nicht. Und ich muss mal eben meine Arme angucken. Nee, ich glaube, ich bin tatsächlich verschont geblieben. Aber ich hatte früher sonst ständig blaue Flecken an den Unterarmen, weil du halt einfach, wenn du mit den Armen irgendwelche Techniken abwehrst, so, Schienbeine sind halt auch einfach hart. Also ich hatte ständig blaue Flecke an den Schienbeinen und halt an den Unterarmen vom Blocken.
Ich hatte tatsächlich immer nur an den, also dafür richtig viele, bis zum Knie. Ich krieg, warum auch immer, keine blauen Flecke. Nur ab da und da halt dann richtig viel. Und auch richtig schnell. Also es war aber sonst so beim Training, man hat es halt immer nicht gesehen, aber es hat halt übelst weh getan. Aber selbst wenn ich irgendwelche Reitunfälle hatte oder so, ich hatte halt keine blauen Flecken.
Krass.
Schon ein blutiger Sport. Oder was halt auch ganz schlimm ist, ist irgendwie, oder was mich halt immer, oder allgemein, ich glaube, was jeden stört, ist halt einfach, wenn man seine Tage hat und trainieren muss in den weißen Anzügen.
Ja. Story of my life. Nein, wobei, tatsächlich, bei mir ist es nur einmal schief gegangen, tatsächlich noch gar nicht so lange her, weil, naja, mein Körper dachte sich so, ach komm, Regelmäßigkeit, was ist das? Und dann habe ich halt einfach random meine Tage bekommen und war dementsprechend nicht vorbereitet und dann hatte ich Blutflecken im Gi. Das ist so kacke. Und ich stand da dann so und ich war so, okay, und genau das ist der Grund, warum ich nie weiß trage.
Aber ich habe das auch immer, also im Sportunterricht habe ich das immer total geliebt. Ich habe meine Sportnote immer damit gerettet, dass ich einmal im Jahr quasi eine Sportstunde gemacht habe mit und dann quasi eine Kampfsporteinheit. Und ich habe es dann immer da geliebt, dann sich dann irgendwie, dass man dann den Anzug angezogen hat und dann da so in die Sporthalle gegangen ist und alle einen irgendwie angeguckt haben, als wenn man der letzte Freak wäre, aber das hat mir halt immer meine Sportnote gerettet.
Ja, oh, ich weiß, was du meinst. Ich war im Schulsport immer nur so mittelmäßig. Also ich musste um meine 2 immer sehr kämpfen. Was einfach daran lag, dass wir halt zu 90% der Zeit irgendwie Handball gespielt haben oder Basketball.
Oh, ja.
Und ich bin halt so mit Ballsportarten so überhaupt nicht. Ich kann auch einfach nicht werfen. Es tut mir leid, das kriege ich nicht hin. Ich kann einfach nicht gut werfen. Und dann musste ich halt immer so voll kämpfen und die ganzen Leute, die halt irgendwie, also bei uns waren immer ganz viele Leute im Handballverein.
Oh ja.
Und naja, die hatten halt dann immer alle ihre Einsen, weil sie halt das halt im Verein spielen. Und dann in der 12. Klasse habe ich einen Sportkurs gewählt, der hieß Vom Kampf zum Tanz. Niemand wollte in diesen Kurs rein, weil auch die Lehrerin hat bei uns den Spitznamen der Colonel, weil wir alle das Gefühl haben, dass sie beim Militär ein bisschen besser aufgehoben wäre. Ich habe dann mit einer Freundin zusammen so ein paar Leute zusammengeklaubt von wegen, hey Leute, wählt doch einfach mit uns zusammen diesen Kurs, ihr werdet sowieso in den anderen Kurs nicht reinkommen, also hey, wäre doch lustig. Und dann waren wir da so unsere Gruppe und war auch ganz lustig und wir haben halt mit Judo angefangen und Judo ist nochmal anders als Karate und so, aber trotzdem halt Kampfsport. Ratet mal, wer das erste Mal in seinem Leben im Sportunterricht 15 Punkte hatte. Ja, es muss halt einfach nur dein Sport sein, den du halt sowieso schon machst. Dann kannst du auch eine gute Sportnote haben. Und es war halt richtig lustig, weil, also, diese Lehrerin mochten viele Leute nicht. Ich bin immer richtig gut mit ihr klargekommen und ich glaube, sie mochte mich auch echt gerne, weil ich aber halt auch sehr engagiert war, weil wir halt endlich mal einen Sport was gemacht haben, was mir Spaß gemacht hat. Und ich habe dann auch irgendwann, also ich hatte noch ein Mädchen in meinem Kurs dabei, die Judo im Verein sehr aktiv macht. Und ich habe dann halt auch mein Gi angezogen, weil ich war so, ich habe Klamotten, die reißfest sind, weil sie dafür gedacht sind, dass man sich damit gegenseitig werfen kann. Warum sollte ich es nicht anziehen? So, ihr war das immer unangenehm, sie wollte ihren Gi nie anziehen. Ich bin dann aber einfach stumpf immer im Gi zur Schule gekommen. War mir auch dann egal, wenn die Leute blöd geguckt haben. Und da habe ich tatsächlich auch dann eine Stunde Karate vorbereiten dürfen. Das war auch ganz lustig. Vor allem, weil wenn du Karate das erste Mal machst, bist du eigentlich eher verwirrt als begeistert. Also du musst das tatsächlich einfach 2 Wochen durchziehen, bis es wirklich anfängt Spaß zu machen oder dich so begeistert. Deswegen, ich glaube, die Leute waren alle richtig verwirrt von dieser einen Karate-Stunde. Aber ich fand es sehr lustig.
Ja, das war bei uns auch immer so. Also wir hatten auch so richtig eklige, abgeranzte Matten nur in der Schule. Also zwar waren das so Kampfsportmatten, also so diese typischen 1x1-Meter-Dinger, aber die waren halt so richtig durch und richtig eklig.
Ja.
War immer so ein bisschen der Nachteil. Das heißt, es halt war jetzt auch nicht so anziehend und dann ist ja sowieso Kampfsport, viel Körperkontakt, das war dann auch immer echt so eine Hemmschwelle und dann gerade wenn die halt keine Anzüge tragen, ist es halt schwer, sich ins Revers zu greifen.
Ja.
Ja, da muss man immer ein bisschen umdisponieren. Ne? bei uns war das auch so, ich hatte in der Unterstufe auch so einen scheiß Sportlehrer, also so einen richtigen Pedo-Sportlehrer, wie man es sich vorstellt und da ich jetzt nicht unbedingt immer in den knappsten Sportklamotten rumgelaufen bin, hatte ich halt keine 1. So, das ging halt echt nach Tiefe des Ausschnitts. So, dann hat man ja irgendwie die erste Zeit irgendwie Hockey und Handball gespielt, das waren beides nicht so ganz meine. Obwohl Hockey ging, aber Handball fand ich halt richtig kacke. Dann irgendwann in der 9. Klasse hatte man halt immer diese Basketballturniere.
Ja.
Und später dann in der Oberstufe hatten wir halt Volleyball und Volleyball konnte ich richtig gut. Und dementsprechend war es dann irgendwie, kam dann so langsam meine Zeit. Also ich hatte immer eine 3 in Sport, habe mich aber mega angestrengt, weil Sport mir richtig wichtig war.
Ja.
In der 10. Klasse hatten wir dann eine andere Lehrkraft bekommen und dann gleich eine 1. Das war mega cool.
Voll gut.
Ja, das ist dann tatsächlich bis zur Oberstufe so geblieben. Wir hatten wirklich jedes Jahr eine neue Lehrkraft in Sport. Und ich weiß noch, in der 12. Klasse wurden wir nach Geschlechtern getrennt. Und dann hatten die Jungs hatten quasi eine Lehrerin bekommen, die halt so richtig so ein Drill-Instructor war. Und die mussten dann wirklich in Reihe joggen und sowas.
Oh,
also richtig, es sah wirklich aus wie beim Militär. Und wir hatten eine, kurz vor der Rente Sportlehrerin, die halt mega entspannt war und wir hatten halt auch mit dem Bio-Profil zusammen, wir waren trotzdem nicht so viele Leute und dann haben, keine Ahnung, es war halt echt so, die Jungs sind außen in Reihe irgendwie auf der Sportbahn gerannt, ne, und wir haben Rübenziehen gespielt.
Geil. Richtig gut.
Das war einfach richtig lustig. Und dann in der 13. Klasse hatten wir dann den Lehrer vom Sportprofi bekommen. Das war mega cool, weil wir dann halt auch komplett neue Dinge gemacht haben, die man normalerweise auch nicht so im Sport macht. Also das war richtig cool. Und da hat es halt auch mega Spaß gemacht, weil da durften wir dann halt auch frei so Sportprüfungen machen. Das war halt nochmal ein ganz anderes Level von Sportunterricht. Es war also kognitiv auch ganz anders fordernd und du musstest halt dich viel mehr einbringen und ganz anders irgendwie an die Sache rangehen. Es war viel theoretischer und viel...
Wo wir gerade schon bei sehr kontaktbetonter Sport waren, das fand ich damals total lustig. Wie gesagt, über diese Lehrerin haben sich alle Leute richtig doll aufgeregt und ich konnte es aber irgendwo voll nachvollziehen. Ich habe es aber nie laut gesagt, weil ich mich dann richtig unbeliebt gemacht hätte. Sie hat halt in der ersten Stunde, hat sie halt angekündigt von wegen, ja, okay, hey, wir machen hier Kampfsport, das ist mit Körperkontakt und halt auch, naja, man tut sich halt ab und zu mal weh. Das passiert einfach. Das, ja, es ist doof, aber das passiert halt einfach. Und sie hat halt erstmal so eine Vorwegstandpauke gehalten von wegen, dass wir bitte alle nicht so zimperlich sein sollen und wenn wir ein Problem damit haben, dann sollen wir halt gehen. Das Problem war nur eher, dass du halt nicht gehen konntest, weil die anderen Sportkurse halt so überfüllt waren, dass es einfach keinen Platz gab. Also du konntest einfach nicht wechseln. Also ich konnte ihre Einstellung grundsätzlich verstehen, weil ich finde, es ist einfach, wenn du halt Kampfsport machst, musst du dich halt eben damit darauf einstellen, dass du dir auch mal wehtun kannst. So. War nur halt im Kontext des Sportunterrichts ein bisschen schwierig, weil du halt dazu gezwungen wurdest, das zu machen. Weil auch richtig viele Leute den Kurs gar nicht gewählt hatten. Und was richtig, richtig schwierig war, wir hatten eine Muslima mit im Kurs. Und dass die halt jetzt nicht mit irgendwelchen Jungs rumrangeln wollte, das konnte ich halt absolut verstehen. Und dazu kam auch noch, dass sie ein bisschen übergewichtig war und deswegen auch nicht gerne geworfen werden wollte, was ich auch verstehen kann. Ja, die hatte richtig hart Probleme, weil die Lehrerin also überhaupt keine Rücksicht drauf genommen hat. Und da war ich so, ja, ich finde, irgendwo hört es aber halt auch auf. Also ja, du brauchst eine gewisse Grundeinstellung für Kampfsport. So, du musst dich damit abfinden, dass du dir auch mal wehtust und dass das halt ein Kontaktsport ist. Aber in der Schule sind halt irgendwo auch Grenzen, finde ich. Vor allen Dingen, wenn du den Kurs nicht selber freiwillig gewählt hast und dann einer Muslima zu sagen, jetzt stell dich nicht so an, finde ich schon ein bisschen kritisch.
Ja, also bei uns war das tatsächlich auch so, dass wir, also die sich dann, wenn ich diese Sportstunden gemacht habe, geweigert haben, die Falltechniken zu machen oder so, oder nicht schlagen wollten oder, also nicht mal irgendwie in der Luft oder so, sondern einfach sich da, das war unglaublich schwer, das war aber auch, glaube ich, viel Faulheit und einfach dumm dastehen lassen, aber da wurde auch total Rücksicht drauf genommen.
Ja.
Auch wenn das echt unberechtigt war.
Ja, gut.
Es war einfach nur, ich habe keinen Bock auf Sport.
Ja, gut, das ist was anderes.
Aber dann stehst du da auch wieder letzte Idiot, ne? Gehst du deine ganze Planung nicht auf. Und wir durften am Ende halt noch einen freien Kampf aufführen. Das Problem war aber, dass quasi nur ich Kampfsport wirklich richtig konnte.
Ja, okay.
Und dann habe ich Nele so grob gesagt, du, ich werfe dich jetzt ein bisschen rum, du musst einfach nur versuchen, so gut es geht zu fallen. Weil wir hatten das vorher ein bisschen geübt, aber halt auch nur so ein bisschen. Und aber es hat dann im Endeffekt wohl trotzdem gut ausgesehen. So. Es war dann nur immer so, schlag mal bitte dahin, damit ich das und das machen kann. Zieh mir auf den Kopf. Was?
Was? Ja. Das fand ich auch total witzig bei uns. Also wie gesagt, wir hatten halt das eine Mädchen, was aktiv selber viel Judo gemacht hat. Und sie hat auch echt viel Hilfestellung immer gegeben. Das fand ich richtig cool, weil sie halt den Leuten so unfassbar gut unter die Arme gegriffen hat. So, sie hat sich da richtig reingehängt. Und dann, wir mussten halt dann auch das immer der Lehrerin so vormachen, also so kleine Prüfungen ablegen. Sie hatte halt die ganze Zeit, also das Mädchen hatte die ganze Zeit mit einem anderen Mädchen zusammen trainiert, die halt selber sehr zurückhaltend war und das alles eher beängstigend fand. Dann hat das Judo-Mädchen in der Prüfung eine schlechte Note bekommen, von wegen, sie sei zu zurückhaltend gewesen und hätte ja gar nicht das richtig gemacht und so. Und dann kam das Mädchen hinterher zu mir und war so, hey, sag mal, darf ich das nochmal mit dir zusammen vormachen? Also darf ich dich quasi nochmal werfen? Weil es halt einfach, natürlich, wenn du selber Judo machst und dann eine Person, die nicht Judo macht, werfen willst, natürlich bist du da vorsichtiger, natürlich rammst du die dann nicht in die Matte, so, ja klar bist du da zurückhaltender. Ja, und dann
weil du halt einfach auch weißt, was passieren kann.
Ja, und vor allen Dingen auch, wenn du eine Person hast, die nicht fallen kann, dann kannst du der Person halt auch einfach echt wehtun. So. Und dann, ja, und dann durfte sie die Prüfung nochmal machen und dann halt quasi mit mir als Gegner oder wo er Opfer. oh, die hat mich so in die Matte gerammt, ne? Und dann hat sie auch eine sehr gute Note dafür bekommen. Das fand ich ziemlich lustig. Ach ja, und dann noch, wie ich mich einmal noch mit Vanessa ein bisschen geprügelt habe, das war auch unfassbar lustig. Wir haben, genau, wir haben so eine Kombination aus einem Wurf und einer Haltetechnik geübt. Und irgendwie ist diese Haltetechnik dann mit Vanessa aber irgendwie so ein bisschen in so einen Bodenkampf eskaliert, einfach weil wir da gerade Bock drauf hatten. Und es war richtig lustig. Und irgendwie hat es damit geendet, dass Vanessa irgendwie meinen Kopf zwischen ihren Oberschenkeln eingeklemmt hatte und ich in der richtigen Kackposition war, weil, naja. Und dann habe ich ihr einfach in den Oberschenkel gebissen. Und dann hat sie mich losgelassen. Das war ziemlich lustig. Lagen wir da beide total abgekämpft auf der Matte nebeneinander und alle anderen standen so um uns rum und waren so, what the fuck?
Was tut ihr da?
Ja, das war echt lustig.
Das war bei uns auch so. Ich war ja gerade in meiner unreifen Teenie-Zeit, weil ich ja als Kind angefangen habe, habe ich natürlich auch Kampfsport gemacht. Und gerade dann so bestimmte Haltetechniken, wo du dich dann wirklich so auf den anderen drauflegst und dann die Beine so verknotest oder halt dieses, dass du halt den anderen so mit deinen Beinen festhältst, so
ja,
quasi mit dem Kopf ja, quasi so zwischen deinen Beinen festhältst, sind halt einfach Techniken, die wir da halt immer, also wir waren halt sehr, sehr unreif, ne? Das war ganz schlimm.
Ja, ich würde sagen, mit diesen vielen lustigen Anekdötchen kommen wir auch schon zum Ende, oder?
Ja, was ist denn deine Dauerschleife der Woche?
Das ist The Worst in Me von Bad Omens.
Meine Dauerschleife ist A Fine Way to Die von Bathory. Und dann würde ich sagen, wir tauchen wieder unter und wir sehen uns, wir hören uns nächste Woche.
Yes.
Bei
Phantomschmerz. Also nicht, dass es wichtig wäre, aber wird man ja, es ist immer so die erste Frage. Und was hast du für eine Gürtelfrage? Oh Gott. 'Llo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Phantomschmerz mit mir, Haihappen.
Und mir, der Schredder.
Wieso kriegen wir das nicht in diese blöde Pause? Warte, wir machen das nochmal von vorne. Ich muss mir überlegen, was ich danach sage.
Oh, ich kann heute nicht reden, ey.